Einen schönen guten Abend. Hier meldet sich Kirsten Liese an Neujahr mit dem ersten Podcast im neuen Jahr. Ich wollte eigentlich noch einen im alten Jahr machen, habe ich nicht mehr geschafft. Nun also dafür gleich eine geballte Ladung an interessanten Nachrichten aus der Kultur, die sich so in den vergangenen Wochen angestaut haben. Das sind eigentlich durchweg positive Nachrichten, muss ich sagen. Die zeigen, dass doch trotz aller absurden Regeln, die wir im Augenblick haben, die zu Einschränkungen führen im Kulturbetrieb, dazu, dass entweder gar kein Publikum anwesend sein darf, wie beim jüngsten Silvesterkonzert der Sächsischen Staatskapelle Dresden, oder wie in der Wiener Staatsoper nur Geboosterte mit PCR-Test. Also ich muss sagen, das sind natürlich Maßnahmen, da kann sich jeder doch mal etwas verwundert die Augen reiben, wenn man sich alleine fragt. Also wenn ein Test nicht ausreicht dafür, dass ein Nicht-Geimpfter mit Test in ein Konzerthaus, in ein Theater oder Opernhaus Zutritt findet, umgekehrt aber wiederum verlangt wird, selbst bei einem Geboosterten, also bei einem, der 3 Impfungen hat über sich ergehen lassen, ja, ich meine, dann ist doch wirklich mal angefragt, was ist eigentlich Sinn und Zweck dieses Tests? Wird ihm nun misstraut? Hat er eine Aussagekraft oder nicht? Aber gut, schön. Trotz dieser sehr unbefriedigenden Maßnahmen, die noch in Österreich und Deutschland verbreitet sind, regt sich doch in der Kulturbranche auch hier und da Widerstand und auch ja, melden sich Andersdenkende zu Wort. Ich beginne mit der Sopranistin Sonja Jontscheva, mit der ich im November nochmal ein Interview geführt habe und in dem wir auch gesprochen haben über das, was so mit Corona einhergeht für Sänger. Sonja Jontscheva hat sich sehr kritisch zu den Masken geäußert. Sie sagt also, mit Maske singen, das hat sie nur ein einziges Mal zum Glück machen müssen bei einer Probe, war doch sehr gewöhnungsbedürftig und für sie eigentlich nicht machbar. Ich kann ihr dazu nur gratulieren. Wir haben ja im vergangenen Jahr schon erlebt, dass ganze Chöre und auch andere Solisten zum Teil durchaus mit Masken gesungen haben, aber es ist natürlich atemtechnisch sehr, sehr schwierig und Sonja Jontscheva sagt ganz klar, nein, also mit Maske wird sie nicht singen für den Fall. Wenn es so weit kommen sollte, dann würde sie eher pausieren und erst wieder anfangen, wenn das bewältigt ist. Und dann hat sie sich auch geäußert zum Thema Impfen, Impfpflicht und Zwangsimpfung. Nein, Sonja Jontscheva ist nicht für die Impfpflicht. Sie ist dafür, dass jeder individuell entscheiden dürfen soll, ob er oder sie sich impfen lassen will oder nicht. Das finde ich auch richtig so. Diese Notzulassung mit Impfstoffen, deren Langzeitnebenwirkungen nicht erforscht sind, die kann man durchaus hinterfragen und da sollte jeder Mensch für sich entscheiden, möchte ich sie haben oder nicht. Also Sonja Jontscheva hat sich geoutet und das auch so formuliert. Und hier kommt Sonja Jontscheva selbst zu Wort.
I think it's a personal choice if you want to be vaccinated or not. It was always a personal choice with all the vaccines we have in the last century. I had the choice as mother to give the vaccine to my kids, but I was also informed that the schools in my country where I live, in Switzerland, they won't accept my son if he's not fully vaccinated. So I think it's about time to find the right way and to not be extreme, of course, because we cannot say to all those people, no, you're not allowed anymore to live your life, to go to cinema and go to theater. We must find via di mezzo, how to say, something in the middle.
Ja, dann schaue ich zurück ganz, ganz kurz auf die Opernakademie in Mailand, die ich mit Riccardo Muti erleben durfte. Und es geht mir eigentlich hier nur um einen Aspekt über die Opernakademie für sich genommen und auch über die Stagioneröffnung an der Mailänder Scala habe ich in anderen Medien groß berichtet. Ich möchte nur einen Aspekt herauspicken, der mir immer wieder wichtig ist bei der Person Riccardo Mutis, der für mich auch ein ganz großer Held ist, ähnlich wie Sonja Jontscheva oder wie Christian Thielemann, weil Riccardo Muti einer der ganz wenigen ist, die auch eben immer wieder die Stimme erheben gegen Dinge, die eigentlich nicht hinnehmbar sind. Er hat ja auch mehrfach schon an Mario Draghi geschrieben, appelliert für die Öffnung von U-Bahn-Häusern, hat sich beklagt über die viel zu große Geringschätzung der italienischen Kultur, die massiv leidet unter den Corona-Maßnahmen. So auch eben die Situation der Orchester, die einfach eingehen, die nicht gepflegt werden. Und ja, was er mir erzählt hat, das bezog sich zum einen natürlich auf das Thema Regietheater, aber nicht nur, sondern grundsätzlich überhaupt auf die Haltung eines Dirigenten zu seiner Zeit, zu bestimmten Phänomenen, zu denen ich jetzt auch die Kulturpolitik durchaus mal dazu zähle. Das ist, dass Riccardo Muti sagt, wir müssen einfach lernen, mehr Nein zu sagen. Und das ist schwierig, weil das erfordert großen Mut, vor allem vor jungen Künstlern. Und mit jungen Künstlern hat er ja gearbeitet in seiner 7. Opernakademie, die diesmal nicht in Ravenna, wie in den vergangenen Jahren stattfand, sondern erstmals in Mailand, wo Riccardo Muti sehr für ihn entscheidende finanzielle Unterstützung bekommen hat von der Fondazione Prada, die es eben möglich gemacht hat, dass er, wo er schon keine finanzielle Unterstützung vom Staat bekommt, eben diese Akademie auf international hohem Niveau durchführen konnte. Und ich möchte Riccardo Muti eben zitieren aus dem Interview, was ich mit ihm führen konnte am letzten Abend. Da erinnerte er sich daran, wie er 1973, da war er noch ein junger Dirigent, 32 Jahre alt, wie er damals dreimal in Folge Nein gesagt hat. Das erste Mal beim Maggio Musicale in Florenz, wo ihm ein Regisseur vorgesetzt wurde, dessen absurde Inszenierung er nicht mittragen konnte und wollte. Riccardo Muti wollte sie nicht verantworten, Hut ab. Und er hat daraufhin, nachdem das Festival ihm nicht den Rücken gestärkt hat, dann eben dem Festival den Rücken gekehrt. Kurz darauf, zweite Situation in Mailand. Dort hatte er an der Scala Probleme mit Luciano Pavarotti, der später sein Freund wurde, aber wohl in dieser einen Produktion, die da anstand, etwas kapriziös war mit Sonderwünschen von einzelnen Arien oder Tönen, die er transponiert haben wollte. Nein, das war Riccardo Muti auch zu viel und also hat er auch Mailand den Rücken gekehrt und, wie er mir sagte, daraufhin erstmal nach seiner Rückkehr in Ravenna eine Portion Fisch gegessen. Dann dritte Situation noch einmal in Paris, hier dann sozusagen der Kulminationspunkt. Dort war 1973 das Schwergewicht Rolf Liebermann Intendant und Riccardo Muti sah sich in der Situation, dass er eigentlich eine Produktion machen wollte mit dem Regisseur Luchino Visconti, also mit dem legendären Luchino Visconti, der ja auch mit Maria Callas unter anderem zusammengearbeitet hat und den wunderbaren Film Tod in Venedig gedreht hat. Kurzum, Visconti wurde krank, musste in ein Krankenhaus gehen und dann kam ein, wie Muti sagt, drittklassiger Regisseur, der auf ihn losgelassen wurde und der also eine unmögliche Regie gemacht hat. Total absurd. Ich glaube, ich brauche das Thema nicht zu vertiefen. Jeder, der sich mit Oper beschäftigt, hat eine Vorstellung davon, was zum Teil heute an Eingriffen, an destruktiven Eingriffen in die Handlung und zum Teil sogar auch in die Partituren stattfindet, das schon seit einigen Jahrzehnten mittlerweile. Aber auch eben immer unsinniger, passend zu vielen anderen Zeitphänomenen, die wir gerade so erleben. Kurzum, Muti wollte das nicht mitmachen, hat sich Rolf Liebermann zugewandt und ihn gebeten, ihm dabei zu helfen, diese Inszenierung nicht so gestalten zu müssen, bekam diese Unterstützung nicht und sagte dann zu Rolf Liebermann eben auch, ja, dann muss ich hier leider gehen, woraufhin Rolf Liebermann fast siegesgewiss sagte, naja, also Sie sind so jung, jemand in Ihrem Alter wird nicht der Pariser Oper den Rücken kehren. Aber da war Riccardo Muti schon aufgestanden und hat Herrn Liebermann sitzen lassen. 15 Jahre später haben sich die beiden Herren übrigens wieder getroffen. Da war Riccardo Muti trotz dieses mutigen Aufstands, hat er da Karriere gemacht bereits. Diese Karriere hat sich nicht aufhalten lassen und zeigt, das geht auch, wenn man Persönlichkeit hat. Irgendwo geht es trotzdem weiter. Kurzum, 15 Jahre später haben sich also die beiden Männer noch einmal getroffen und mit Hochachtung begrüßte also Rolf Liebermann Muti, Maestro Muti. Und Maestro Muti sagte, sehr geehrter Herr Liebermann, lassen Sie uns da weiterreden, wo wir vor 15 Jahren aufgehört haben. Und hier Maestro Muti im Originalton in Englisch.
The problem is to have the strength to stand up and say no. I had this in 1973 for in the same year, I left Florence because an artistic director was invited, a new artistic director in the Maggio Musicale, just for political reasons, and I resigned. In the same year, in La Scala, Puritani, with Luciano Pavarotti, that after became my friend, but he was creating some problems about the A too high, too low, the A too high, too low. I was, at a certain point, I couldn't stand anymore, and I left. And I went directly to Marina di Ravenna, where I live, to eat good fish. And in the same year, in Paris Opera, Lieberman was the director, Rudolf Lieberman, an authority at that time. And I was supposed to do a new Trovatore in Palais Garnier with the regie of Luchino Visconti. Then Luchino Visconti got sick and he went to an hospital in Switzerland. And instead of Visconti was called a third, fourth class director. Because I couldn't agree about what he was doing, I said to Lieberman, you have to help me to solve some situations that are not acceptable. He didn't do that, and I said, if you don't help me, I'm sorry, but I will go. And he said to me, you are too young. I remember the phrase, you are too young to have the courage to leave the Paris Opera at your age. That was the last words, because I left immediately and I took a train and I went back to Milan. Not the airplane, the train, and I went back. Then I saw Lieberman when I had made career. I was director in Philadelphia many years, in Salzburg, Berlin Philharmonic, Vienna Philharmonic. In an evening, by accident, coincidence, I met Lieberman 15 years later, in a beautiful evening in Florence, in a beautiful house, you know, this aristocratic house in Florence. And when I saw him, he said, oh, good evening, Maestro Muti. And I said, oh, Mr. Lieberman, I would like to continue the conversation that we had 15 years ago. So in the same year, I left Firenze, Milano and Paris.
Muti hat diese Episoden dann auch nochmal beim Abschiedskonzert der Jungdirigenten erzählt und hat auch einem der Jungdirigenten, der ihn gefragt hat, was können wir tun jetzt in der Corona-Zeit, was können wir tun irgendwie, um damit es weitergeht und damit die Musiker nicht leiden und damit nicht alles den Bach untergeht. Und Muti sagte, einfach insistieren. Ich wünsche mir auch, dass mehr Musiker, egal ob jung, ob alt, ob erfahren, ob weniger erfahren. Wer eine Persönlichkeit hat, der sollte sie unbedingt einbringen. Auch wenn wir wissen, natürlich, es erfordert viel, viel Mut. Mut, da sind wir bei dem nächsten sagenhaften Ereignis, das sich vor Jahresende noch zutrug und was ich hier unbedingt auch noch einmal erwähnen muss. Es war in Belgien. In Belgien haben sich über Weihnachten sehr viele Künstler, Kulturmanager und Intendanten etwas Sensationelles gewagt, den Aufstand gegen die Politik, den ich mir ehrlich gesagt in Deutschland und Österreich auch mal wünschen würde, statt der Langmütigkeit, die zu immer absurderen Reglements führt. Kurzum, dort haben die Intendanten und Manager, obwohl sie eigentlich ein Schließungsgebot hatten, aufgemacht. Und was die größte Sensation ist, die Justiz hat sich tatsächlich auf die Seite der Künstler geschlagen. So kann es gehen. Ich will dazu ganz kurz aus einem Artikel aus der Taz vom 29.12. zitieren. Im Streit über Schutzmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie hat die belgische Regierung eine spektakuläre Kehrtwende vollzogen. Nur 3 Tage, nachdem alle Theater, Kinos und Konzertsäle des Landes schließen sollten, wurde dieser Beschluss am Mittwoch wieder rückgängig gemacht. Dies entschied die belgische Föderalregierung in einer kurzfristig einberufenen Krisensitzung. Theater, Konzerthallen und Kinos können ab sofort wieder Besucher empfangen. In seiner Entscheidung erklärte der belgische Staatsrat, ich zitiere weiter aus der Taz, Am Dienstagabend, es sei von der föderalen Regierung nicht hinreichend dargelegt worden, inwiefern die Kulturstätten in Anführungszeichen besonders gefährliche Aufenthaltsorte seien und zur Ausbreitung des Coronavirus beitrügen. Premierminister Alexander De Croo und seinem Kabinett blieb nichts anderes übrig, als die Maßnahme zu annullieren. Also ich muss sagen, das finde ich vorbildlich. Ich würde mir wirklich sehr wünschen, in anderen Ländern würden die Intendanten ähnlichen Mut an den Tag legen. Ich zitiere weiter, für die belgische Politik ist es eine schallende Ohrfeige, für die Kultur ein unverhoffter und hart erkämpfter Erfolg. Viele Theater und Kinos hatten gegen die Schließung aufbegehrt und die Türen auch am Sonntag offen gehalten, als die Maßnahmen eigentlich greifen sollten. Der zivile Ungehorsam breitete sich aus. Selbst renommierte Theater wie Le Public in Brüssel widersetzten sich dem Verbot. Durch das überraschende Urteil des Staatsrats fühlen sich die Kulturschaffenden nun in ihrem Widerstand gegen die unsinnigen Maßnahmen bestätigt. Sie berufen sich nicht nur auf ausgefeilte und kostspielige Hygienekonzepte, die in vielen Kinos und Theatern umgesetzt wurden. Die Kulturleute verweisen auch auf die Experten, die bei der entscheidenden Sitzung des Krisenstabs der Regierung am 22. Dezember gar keine Schließung des Kultursektors gefordert hatten. Und jetzt geht es noch weiter, ich muss noch einmal zitieren. Nicht nur die Kulturszene probte den Aufstand in Belgien, auch die Experten distanzierten sich. Der Epidemiologe Marius Gilbert sprach von einem totalen Vertrauensbruch. Andere stellten den belgischen Krisenstab in Frage, der der deutschen Ministerpräsidentenkonferenz ähnelt und ähnlich unberechenbar ist. Das Ergebnis sei eine Blamage für die belgische Regierung, sagt der Politikwissenschaftler Karl De Vaux. Es wurde schlimmer und schlimmer und jetzt ist es nur noch peinlich, so der flämische Experte. Die abrupte Kehrtwende könnte auch bei der Wahl 2024 Folgen haben. Es herrscht ein Mangel an Führung und Vision, so De Vaux. Das zeigt, es ist nicht alles verloren, wenn die Menschen aufstehen, wenn die Menschen das tun, was sie in letzter Zeit ein bisschen vergessen haben, nämlich das Zusammenhalten, nicht gegeneinander stehen, sich nicht spalten lassen in Geimpfte und Ungeimpfte, in Weiße und Schwarze, in Junge und Alte, in Männer und Frauen, in Homosexuelle und Heterosexuelle, in Christen und Muslime und so weiter und so weiter. Wir brauchen den Zusammenhalt der Menschen. Und hier hat sich in Belgien einmal gezeigt, wie es funktionieren kann. Ja, und damit mache ich noch einen Bogen, noch einmal kurz nach Wien. Auch da fangen an, auch die Mainstream-Medien, wie zum Beispiel die Kleine Zeitung, ein bisschen kritischere Fragen zu stellen als noch vor ein paar Wochen. Hier geht es um ein Interview mit Staatsoperndirektor Bogdan Rostschitz von der Wiener Staatsoper. Da fragt Martin Fichter Wöss von der APA in der Ausgabe vom 30. Dezember. Die Staatsoper ist das einzige Haus in Österreich, das sich angesichts der politischen Vorgaben entschieden hat, auf bis zu 2000 Zuschauerinnen und damit die Vorgabe Boosterimpfung plus aktuellem PCR-Test zu setzen. Mittlerweile ist diese Regelung seit 3 Tagen in Kraft. Wie ist die erste Zwischenbilanz? Antwortet Bogdan Rostschitz, wir setzen auf gar nichts, das ist ja keine freie Entscheidung. Wir haben in den Jänner hinein täglich Vorstellungen mit weit über 1000 bereits vorverkauften Karten. Es steht uns nicht zu, freihändig Publikum auszuladen und es wäre irgendwie absurd, Hunderte von Besuchern wegzuschicken, damit der Rest dann weniger strenge Zutrittsbedingungen hat. Die erste Bilanz kann man sich trotzdem nicht schönreden. Daraufhin die nächste Frage, wie werden die neuen Regeln von Publikumsseite angenommen? Wie hoch ist die Rate der Storni respektive der Neubuchungen? Antwort, die Staatsoper hat knapp 1700 Sitze. In normalen Zeiten käme natürlich der Stehplatz dazu. Die letzte Vorstellung vor den neuesten Verschärfungen war ein Parsifal am 26. Dezember. Der Saal war zu 97% voll. Die Tosca am 27. Dezember war ähnlich gebucht. Aber es wurden wegen der neuen Restriktionen ca. 500 Karten storniert. Dazu kommen noch knapp 200 Personen, die wir am Abend abweisen mussten. Hauptsächlich Touristen, die in ihren Heimatländern noch gar keine Boosterimpfungen bekommen können. Wir müssen auch Familien abweisen, weil ein Kind ab 12 dabei ist, das noch keine dritte Impfung hat, weil es diese noch gar nicht haben darf. Sie können sich denken, was sich da für Szenen abgespielt haben. Wir müssen sehen, ob sich das einpendelt oder so bleibt. Nun noch die nächste Frage. Werden hier die Kulturbetriebe von der Politik am Gängelband vorgeführt? Na, schau einer mal an. am Gängelband vorgeführt, weil man sich scheut, sofort eine Schließung zu verordnen, wird hier Verantwortung abgewälzt, fragt hier der Autor. Antwort: Nein, es ist ja positiv, dass die Theater offen haben und das haben wir auch gefordert, aber das Publikum muss eben auch mitspielen. Ich stelle fest, wenn doch solche Worte wie Gängelband mittlerweile in Interviews auftauchen, in Zeitungen, die nicht im Ruf stehen, irgendwie rechtskonservativ zu sein, dann finde ich, ist das auch schon ein kleiner Fortschritt. Ja, und enden möchte ich meinen heutigen Podcast mit einem, wie ich finde, sehr zeitlosen, fünfzeiligen Gedicht von Kurt Tucholsky, das zu allem, was ich gerade erzählt habe, sehr gut passt und auch überhaupt für unseren Blick in die Zukunft. Nein mit Ausrufezeichen überschrieben. Nichts ist schwerer und nichts erfordert mehr Charakter, als sich in offenem Gegensatz zu seiner Zeit zu befinden und laut zu sagen Nein. Damit ende ich meinen ersten Podcast im neuen Jahr. Ich wünsche Ihnen allen, meinen Zuhörern und Zuhörerinnen, ein frohes, gesundes neues Jahr. In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute. Einen schönen Abend noch, wünscht Kirsten Liese.